Wirtschaft on Air. Hören Sie das Wirtschaftsgespräch in luftiger Höhe mit Persönlichkeiten aus der Region Basel. Exklusiv im Gondeli von der Wasserfallenbahn zu Reigoldswil. Eine Kooperation von Prime News und der Handelskammer bei der Basel, die Impulsgeberin und Stimme von der Wirtschaft in der Region.
Ausgerechnet, wo der Corona-Sturm im 2020 so richtig angefangen hat, ist Jenny Vargas-Lamprecht in die Fußstapfen von ihrem Vater getreten. Die heute 38-jährige Unternehmerin hat Familienfirma Lamprecht Transport AG in der vierten Generation übernommen und damit auch die Verantwortung für rund 300 Angestellte. Seit dem turbulenten Start führt sie als eine von wenigen Frauen in der Branche das Basler Speditions- und Logistikunternehmen, wo international ausgerichtet ist und 22 Tochterfirmen betreibt. In dieser Sendung von Wirtschaft on Air reden wir mit der Jenny Vargas-Lamprecht über die Herausforderungen, die sich ihr stellen. Dazu gehören globale Abhängigkeiten und Lieferkettenprobleme, Ansprüche an eine Nachhaltigkeit, die aber niemand will zahlen, und die Schwierigkeiten bei der Suche nach qualifiziertem Personal. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wirtschaft on Air, hier aus dem Gondeli von der Wasserfallenbahn. Heute ist mein Gast Jenny Vargas-Lamprecht von der Firma Lamprecht Transport AG. Mein Name ist Christian Keller und ich freue mich sehr, unseren heutigen Gast jetzt hier im Gondeli. Bin nicht so schön im Wetter, aber es macht nichts, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön vielmals, auch von meiner Seite.
Es ist jetzt Ende, ja, Mitte April und wir sind noch schön warm angezogen, wie im Winter. Es ist oben auch noch Schnee zu sehen, also jetzt fahren wir einmal auf und einmal runter. Und haben zusammen ein spannendes Gespräch. Ich freue mich sehr drauf. In wenigen Worten erzählen Sie uns doch die bekannte Firma Lamprecht, die eigentlich, glaube ich, jeder kennt in Basel. Was machen Sie genau?
Also gegründet worden sind wir ja 1945, also nächstes Jahr sind wir bereits 80 Jahre alt. Ich bin mittlerweile die vierte Generation, die jetzt das Unternehmen darf leiten darf. Nach meinem Urgroßvater, dem Großvater, meinem Vater und eben jetzt ich. Und wir sind eigentlich wirklich ein absolut traditionelles Speditionsunternehmen. Ich tue das immer gerne den Leuten beschreiben wie einfach das Reisebüro. Aber nicht für Menschen, sondern für Waren. Wir transportieren wirklich alles überall auf der Welt umeinander mit Landfracht, Seefracht, Luftfracht. Genau, machen auch Lagerlogistik. Genau, und so weiter.
Und Sie haben den Hauptsitz in der Region. Genau. Und das wird hoffentlich auch noch lange so bleiben.
Das haben wir vor, ja. Wir haben immer noch unseren Hauptsitz, auch dort, wo es gegründet worden ist, 1945, an der Peter-Merian-Straße in Basel. Und haben wir auch nicht vor, dort wegzugehen in nächster Zeit.
Das wäre schon die wichtigste Frage. Nein, ernsthaft. Reden wir doch, bevor wir noch auf diese Themen eingehen, auch noch über Ihre Person. Sie haben einen sehr spannenden Werdegang. Sie sind auf die Welt gekommen, in South Carolina. Dann sind Sie aber zurück in die Schweiz, wo Sie aufgewachsen sind. Aber dann sind Sie wieder in den USA auch beruflich. Erzählen Sie mal Ihren Werdegang.
Genau. Also genau, ich bin dort damals auf die Welt gekommen, weil eben mein Vater hat relativ das Ähnliche gemacht, halt, wie ich es vorgemacht habe. Er ist damals auf die USA gegangen, um Filialen noch aufmachen, eine neue. Das war eben dann South Carolina gewesen, Duncan. Und er ist dann aber wieder zurück in die Schweiz, hat natürlich dann dort eben die Firma übernommen von seinem Vater und weitergeleitet. Und dann, was es bei mir so weit war, bin ich dann auch also ich habe natürlich die Schule gemacht, habe die Handelsmittelschule gemacht mit Berufsmatur, habe noch diverse Auslandaufenthalte gemacht, auch in Spanien, Frankreich, um ein bisschen Sprachen mehr lernen und verbessern. Und bin dann ins Geschäft eingestiegen, das war 2006 gewesen. Habe dann verschiedene Abteilungen durchgemacht, wie so Standard ist, mal ein bisschen Luftfracht, ein bisschen Seefracht, ein bisschen Landverkehr. Und es ist dann auch für mich einmal von Interesse gewesen, dass ich gerne mal auf USA wollte, dort arbeiten, weil es eben hat sich fast angeboten natürlich als Doppelbürger mit der Staatsbürgerschaft, keine Visumprobleme und so weiter. Und ja, habe mich dann entschieden, auf New York zu gehen, habe dort dann ein Jahr geschafft, habe dort viele verschiedene Abteilungen durchgemacht, um weiter auch das Ganze ein bisschen besser kennenzulernen. Und bin dann aber nachher auf Houston zögelt, weil wir dort auch eine neue Filiale dann aufgemacht haben, 2010. Und bin dann noch weitere viereinhalb, fast fünf Jahre dort gewesen. Und ja, aber dann hat mein Herz wieder brennt für die Schweiz, habe wieder zurückkommen, auch Familien und so weiter. Und ja, jetzt bin ich seit 2014 wieder zurück in Basel und wieder am Hauptsitz tätig.
Es stellen sich sehr viele Fragen, wenn ich da denke, vierte Generation, vielleicht die erste Frage. Wann hat sich bei Ihnen abzeichnet, dass Sie einmal die Firma führen?
Ja, ich glaube, das ist schon irgendwie immer fast klar gewesen. Also ich habe ja noch eine Schwester, die älter ist als ich. Und sie ist immer so ein bisschen in die Fußstapfen fast von meiner Mutter getreten. Sie ist auch im sozialen Bereich tätig. Meine Mutter war Primarlehrerin, 40 Jahre lang. Und meine Schwester hat auch immer an dem sehr viel Interesse gehabt und ist gerade in die Richtung gegangen mit ihrer Ausbildung etc. Und bei mir war es genau umgekehrt gewesen. Ich habe es immer sehr spannend gefunden, was da mein Vater macht im Büro. Und ich bin mit ihm damals noch am Samstag, als ich keine Schule hatte, mit ihm mit ins Geschäft. Ich konnte Post verteilen im ganzen Büro überall. Und es hat mich immer interessiert, was da für LKWs und Flugzeuge und so weiter rumstehen. Und habe dann dementsprechend eigentlich auch meinen ganzen Bildungsgang auf das ausgerichtet, eben mit der Handelsmittelschule in Basel gemacht, am Berufsmatur. Und ja.
Das tönt jetzt so alles völlig klar und logisch, das macht man dann einfach so. Sie führen nicht direkt, aber Sie haben 300 Angestellte. Ist eben vierte Generation, wie gross ist da die Bürde, dass man das übernimmt? Das ist ja in dem Fall aufgebaut worden, das ist immer weitergegangen und jetzt sind Sie am Ruder. Wie oft haben Sie da schlaflose Nacht oder bildet man sich das einfach ein? Ist das einfach, sehen Sie das gar nicht so?
Doch, also sicher. Es ist eben natürlich mir immer sehr wichtig gewesen, dass das Unternehmen weitergeht. Also ich glaube, unsere ganze Familie, wir werden das natürlich weiterführen. Es sind jetzt viele Generationen, die sehr viel Herzblut reingesteckt haben und auch das, natürlich alle unsere Angestellten, die wir natürlich weiter beschäftigen und mir ist es immer ein Anliegen gewesen, dass es eben weitergeht. Aber ich bin ja zum Glück auch nicht allein. Ich habe ja noch drei andere Vertreter aus der vierten Generation, die mit uns zusammenarbeiten. Also meine Schwester ist auch jetzt mittlerweile im Unternehmen tätig, einfach nur Teilzeit für administrative Sachen. Genau gleich wie meine Cousine und mein Cousin, er ist stellvertretender Personalleiter. Also ich habe das Gefühl, ich bin da eben nicht so ganz auf mich allein gestellt. Und,
ja, aber um das noch abschließen, also haben Sie nie das Gefühl gehabt, das ist einfach mal etwas anderes und weg mit dem Familienunternehmen, warum muss ich jetzt das auch noch machen, dass einem das wie zur Last fällt, dass das so zum Schicksal wird, das haben Sie nie gehabt?
Nein, eigentlich nicht. Also mein Vater hat natürlich auch nie irgendwie Druck auf mich ausgeübt. Du musst das jetzt oder überhaupt nicht. Er hat mir immer wieder gesagt, wenn ich in eine andere Richtung gehe, sei das okay. Wir werden eine Lösung finden. Aber für mich ist das einfach klar gewesen, dass mein Herz da brennt für unsere Firma und dass ich das will machen. Und auch wenn man natürlich ab und zu Zweifel hätte, schafft man das alles. Und auch ja, für mich jetzt halt auch als erste Frau, die das jetzt macht und dann auch noch in einer sehr männerdominierten Branche, aber...
Sie haben in einem Interview gesagt, das falle Ihnen gar nicht auf, dass Sie in dem Sinn die einzige Frau sind, weil es für Sie eigentlich völlig normal. Mhm. Oder das ist gar kein Thema eigentlich, wenn man das so festhalten.
Mittlerweile schon, ja. Also ich glaube, am Anfang, als ich frisch reingekommen bin und dann auch viele so Netzwerkanlässe gegangen bin, habe ich mich schon immer umgeschaut und mich gewundert, wo sind denn alle anderen weiblichen Vertreter. Aber mittlerweile eben habe ich mich sehr daran gewöhnt. Das ist für mich eigentlich normal. Für mittlerweile ist es fast umgekehrt, wenn ich mal so eine Anlassgang, der die Handelskammer macht für nur Frauen, dann finde ich es plötzlich komisch, dass da plötzlich nur noch alles Frauen zusammen sind. Aber genau, da habe ich mich einfach daran gewöhnt.
Sie haben als CEO übernommen im Jahr 2020, das ist das Jahr der Pandemie, ziemlich Turbulenzjahr. Sie haben damals auch öffentlich gesagt, dass es das erste Mal in der Firmengeschichte war, wo Sie haben eine Kurzarbeit einführen mussten. Wie ist Ihr Start ins Unternehmertum als CEO verlaufen? Was haben Sie, und auf das würde ich jetzt gerne ein bisschen eingehen, dann auch in der Pandemie gelernt?
Ja, also ich habe übernommen in einer nicht ganz einfachen Zeit. Vor allem ist es auch irgendwie eine absolute Ausnahmesituation gewesen. Ich glaube, so ein Umfeld, das wir vorher gar noch nie wirklich erlebt haben. Aber was mir dann sehr schnell aufgefallen ist, oder was ich sehr geschätzt habe, eben halt bei uns als KMU, dass wir sehr schnell haben können reagieren auf alles, was auf uns zukommt. Wir haben innerhalb von nur wenigen Tagen haben wir so eine Notfallgruppe gebildet, aus verschiedenen Vertretern von der Geschäftsleitung und auch vom Verwaltungsrat, wo wir dann sehr schnell haben können an einen Tisch sitzen oder halt auch digital und uns über Massnahmen unterhalten, was machen wir, wie setzen wir es um. Und dass das wirklich dann auch sehr schnell hätte passieren können, das habe ich dann geschätzt, dass wir das eben in einem KNU auch so machen können.
Dort ist vielen bewusst worden, dass wir doch sehr abhängig sind von einzelnen Faktoren, Stichwort China, und wenn die Lieferketten nicht mehr funktionieren, dann ist auch fertig relativ schnell. Hat das Bewusstsein Ihnen, was aber dort aufgekommen ist, Ihnen geholfen im Verständnis für Ihr Unternehmen und Ihre Branche? Oder wie beurteilen Sie das?
Absolut. Also ich denke, es ist eigentlich mal gut gesehen in dem Sinn, dass so etwas passiert ist, dass eben die Leute ein bisschen ein anderes Verständnis bekommen haben, wie die Lieferketten aufgebaut sind und wie abhängig wir halt auch sind, auch eben vom Hafen, dass das alles reibungslos muss funktionieren oder wenn dann eben Container mal an einem Ende von der Welt festhängen, dass es halt dann am anderen Ende dann halt zu wenig Container hat. Und ich glaube, so das Bewusstsein dann auch eben bei Leuten, die mit der Spedition auch zu tun haben, ich glaube, das ist durchaus geweitet worden und ist jetzt auch ein bisschen mehr da als früher, würde ich mal behaupten. Auch jetzt natürlich in der heutigen Herausforderung in der Seefahrt, zum Beispiel mit den Unruhen im Roten Meer, wo eben halt sehr viel Verkehr Asien, Europa durch muss, dass die Leute auch ein bisschen mehr Verständnis haben, wenn Sachen halt auch mal länger gehen oder halt auch mal teurer werden. Wir sind ja halt hier auch auf die Reedereien angewiesen und müssen das halt weiterleiten, was von dort her kommt.
Ja. Es ist interessant, wenn man Ihre Webseiten anschaut, dann steht zum Beispiel, dass in Baltimore die Brücke eingestürzt ist. Das ist ja gross durch die Medien. Aber man würde jetzt nie denken, dass das jetzt gerade direkt Sie betrifft. Aber eben, es sind eigentlich viele Ereignisse international, Unglück oder auch Krisenmomente, die Sie gerade spüren.
Genau, und natürlich hat das dann weitergehende Auswirkungen. Also eben, wenn dann irgendwelche Schiffe feststecken, zum Beispiel jetzt im Fall von Baltimore, die haben natürlich einen Plan, wie sie nachher weiterfahren sollten. Und die werden natürlich alle dann völlig unter Obse geworfen. Man muss sich vorstellen, wie viele Schiffe an den Häfen jeden Tag ein- und ausgeladen werden, was das auch für ein taktierter Ablauf ist. Und wenn dann da mal irgendetwas aus dem Ruder geht, dann geht das Wochen, wenn nicht sogar Monate, bis so Sachen wieder aufgeholt werden. Und ja, dass es wieder einigermaßen reibungslos funktioniert.
Wir reden in dem Podcast oft über das Verhältnis Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Und jetzt so ein bisschen Lieferketten-Thematik, würde ich gerne das jetzt als Anlass nehmen, um mit Ihnen darüber reden. Was ist denn in diesem Zusammenhang, auch noch mal auf Corona zurückkommen, Ihre Botschaft an die Politik, also wenn es um Lieferketten, um Abhängigkeiten geht, was sollten wir wissen, was wichtig ist, damit es in der Schweiz, in der Region Basel funktioniert? Also ein Ort, wo, ich meine, mit Hafen, Sie haben es gesagt, Logistikcluster, was ist dort wichtig, was müssen wir verstehen, dass ein Unternehmen wie Sie in Basel kann funktionieren?
Also die Lieferketten müssen natürlich funktionieren. Also ich denke jetzt halt im ersten Moment auch noch an die bilateralen Abkommen mit der EU, die auch endlich mal wieder stehen, dass wir hier normal weiterarbeiten
können. Sie haben sich entschieden, vor einem Jahr in den Vorstand der Handelskammer weiter Basel zu gehen. Ich gehe nicht davon aus, dass Ihre Agenda irgendwie noch viele offene Zeitfenster hat. Warum haben Sie es gemacht? Warum wollen Sie sich einbringen?
Ja, ich habe gedacht, in diesem Gremium ist die Logistik noch nicht sehr gross vertreten gewesen. Und ich habe das als eine gute Herausforderung empfunden, auch vielleicht noch Sachen können dazu zu lernen, auch von den ganzen anderen Kollegen, die dort dabei sind, eben sich mit der Politik ein bisschen mehr auseinandersetzen und vielleicht auch die weibliche Macht innen ein bisschen verstärken. Es ist ja schon nicht sehr viel vertreten dort. Und ja, ich sehe es als eine spannende Aufgabe an, wo ich sicher hoffentlich viel lernen kann, aber dann auch etwas dazu beitragen kann.
Jetzt sitzen gleich Leute, weil wir schon oben sind auf der Bergstation. Genau. Ist es für Sie auch eine Idee, in die Politik zu gehen? Das ist eine Frage, die ich sehr oft stelle, weil gerade wenn Wirtschaftsleute sich beschweren, in der Politik sei alles ineffizient, die in Bern kommen nicht raus, oder in Basel oder in Baselland, in Liestal. Ist das ein Punkt für Sie? Haben Sie sich schon überlegt?
Nein, also es ist jetzt nicht etwas, wo jetzt mein Herz wirklich völlig dafür würde brennen, würde ich sagen. Also ich habe jetzt da nicht vor, mich irgendwie gross politisch zu engagieren. Es ist auch ein bisschen eine Philosophie gewesen, die wir in der Familie immer hatten über die letzten Generationen. Man hat sich da immer ein bisschen auch eher neutral gehalten. Weil ich denke immer, wenn man sich manchmal ein bisschen zu fest oder vielleicht auch auf eine Seite stürzt oder bekennt, dass dann vielleicht viele Leute auch von den Angestellten oder von der Kundschaft nicht wirklich zufrieden werden damit. Also wir tun uns da eher ein bisschen zurückhalten, eher neutral probieren zu bleiben.
Okay. Es gibt in der Politik sehr viele Forderungen, gerade in Ihrem Gewerbe oder Mobilität, Logistik insgesamt. Forderungen nach nachhaltigen Konzepten. Energiewende ist das Thema, Klimaneutralität. Jetzt, wenn man eine Unternehmerin da jetzt mal hat im Interview meine Frage, was machen Sie dort und wie viel ist auch machbar überhaupt?
Ja, eben auch hier wiederum sind wir natürlich eben stark angewiesen auf die ganzen Subunternehmen, die wir zusammen arbeiten, sprich LKW-Unternehmen in der Reederei und Luftfahrtgesellschaften, weil wir ja selber kein eigenes Equipment in dem Sinn haben. Also ich glaube, im Strassenverkehr wird schon relativ viel gemacht mit eben verschiedenen, sei es Wasserstoff oder natürlich vor allem Elektromobilität. In der Luftfracht finde ich es eher noch ein bisschen schwierig. Dort wird auch viel gerufen, dass man viel noch machen muss. Oder halt eben weniger Luftfracht und so weiter soll verschiffen. Aber ich finde, das kann nicht die Lösung sein. Wir müssen dort vielleicht mehr weitere wie sagt man, Research machen halt im Thema synthetische Treibstoffe zum Beispiel. Ich sage nicht, wir können in Zukunft nicht auf die Luftfahrt verzichten. Das finde ich absolut absurd. Und dass man das auch abschrauben sollte, glaube ich nicht, dass das realistisch ist. Und in der Seefracht, ja, dasselbe. Sind wir halt auch sehr angewiesen, wie die Reedereien weiterarbeiten, was sie dafür für neue Schiffe auf den Markt bringen, was für Antriebsstoffe dort dann wird geben. Weil das sind immer noch halt Riesensummen, was die verbrauchen jedes Jahr.
Ja. Es sind in der Politik viele Ansprüche zu hören, eben was Nachhaltigkeit anbelangt. Am Schluss verdürt es eigentlich immer den Preis, zumindest kurzfristig. Kommt das auf dem Markt gut an bei den Kunden, wenn sie sagen, wir sind jetzt nachhaltiger geworden, dafür ist es teurer?
Nein, natürlich gar nicht. Und vor allem, ich finde dann auch immer ein bisschen falsch angesetzt. Also bei vielen Unternehmen, wenn ich das jetzt so ein bisschen erlebe, wird einfach halt ein Ausgleich gemacht. Also tut man ja quasi, das kennen wir alle, tut man quasi zahlen dafür, dass man CO2 ausstoßen. Und ich finde, das ist der völlig falsche Ansatz.
Moderne Ablasshandel.
Genau. Und ich finde lieber, man sollte eben probieren herauszufinden, wie können wir das Ganze grüner gestalten, nachhaltiger gestalten und dann auch dort wirklich ansetzen. Also da sind wir auch selber in ihrem Unternehmen momentan an einem Projekt dran, wo wir aber eben zuerst einmal unseren ganzen Status quo am Aufnehmen sind. Wo stehen wir überhaupt? Was verbrauchen wir überhaupt jedes Jahr? Und dann sowohl intern, wie eben mit Licht, LED, Strom und so weiter, Heizung. Und dann auch extern probieren, Massnahmen wirklich auch einzusetzen, die dann auch wirklich etwas bewirken. Eben nicht einfach nur ein paar Franken mehr zahlen und dann haben wir das Gefühl, jetzt haben wir unser Gewissen beruhigt, sondern wirklich probieren, bessere Ressourcen zu benutzen.
Das ist das Projekt N, wenn ich es richtig so gelesen habe. Nochmal einfach zurück zu dieser Frage. Also eben, wir haben eine Gesellschaft Anspruch gestellt, aber wenn es dann um den Preis geht, dann wird es schwieriger. Also das heisst aber für mich auch, Sie als Unternehmer können Sie ja dann auch nicht durchsetzen. Also Sie müssen ja wettbewerbsfähig bleiben. Wie gehen Sie mit diesem Dilemma um?
Genau, also wir versuchen natürlich immer probieren, möglichst viele Optionen auch anzubieten für unsere Kundschaft. Eben zum Beispiel auch, eben, dass wir gewisse Transport statt Strassenschienen transportieren oder eben auch Bartschen benutzen für bis an den Hafen und so weiter. Aber je nachdem ist es vielleicht dann auch eine Zeitfrage. Und dann geht es halt dann schnell auch eben ums Geld. Und da sind halt dann die Kundschaft je nachdem dann gleich nicht bereit, die Kompromisse auch einzugehen und dort halt dann ein bisschen ja, mehr Geld müssen ausgeben oder halt mehr Transitzeit auch in Kauf zu nehmen.
Haben wir doch ein bisschen eine Doppelmoral in der Gesellschaft?
Das ist schon möglich. Ich glaube, das erleben wir vielleicht auch im Privaten, wenn es halt auch um so Sachen wie jetzt Elektroauto oder solche Sachen geht, eben immer alle wollen es und alle schreien dafür, dass man das einführt und man darf nur noch Elektroauto fahren, aber wenn es dann vielleicht selber mal um eine Reise geht, die man machen will, man müsste dann irgendwo halt mal eine halbe Stunde Pause einsetzen, wenn man das Auto muss laden muss und hat dann nicht noch in 5 Minuten Treibstofftank, dann wird es plötzlich ungemütlich für einen selber. Also es ist auch ein bisschen ein gesellschaftliches Problem, das wir haben.
Würde ich gerade das Anlass nehmen, um noch eine Nachfrage stellen, in einem anderen Zusammenhang. Wie nehmen Sie die Anspruchshaltung, die an die Wirtschaft angetragen wird? Das ist auch etwas, was wir immer wieder diskutieren in dieser Sendung. Es ist heute natürlich klar, es gibt Fachkräftemangel und damit gibt es auch Anforderungen, die Sie erfüllen als Arbeitgeberin, die vielleicht für ihn einfacher gesehen ist. Wie sehen Sie das? Ist man sich bewusst in der Gesellschaft, was es auch für ein Unternehmen bedeutet, all die Ansprüche zu erfüllen? Oder ist das...
Ich glaube nicht, dass das den Leuten in dem Sinn wirklich bewusst ist. Also ich habe das Gefühl, man stellt immer sehr viele Forderungen gegen aussen hin oder gegen andere Leute, gegen höhere Mächte oder was auch immer. Aber wenn es dann eben vielleicht ums eigene Bedürfnis geht, dann plötzlich sieht das dann ganz anders aus.
Wie gehen Sie mit dem um als Chefin von 300 Angestellten? Was ist Ihr Kompass?
Also ich sage einfach immer, wir probieren das Beste zu geben, was wir können. Wir setzen uns mit allem auseinandersetzen, eben jetzt auch mit dem Projekt N, wo wir gesagt haben, doch, dem nehmen wir uns an. Aber eben, wir wollen es richtig machen von Anfang an und nicht einfach irgendetwas, das vielleicht noch ein Kundschaftsfrieden ist und dass wir können auf die ganzen Tenders, die wir reinkommen, Ausschreibungen und so weiter, dass wir dort einfach können draufschreiben, wir machen etwas. Das ist für mich eben, wie gesagt, der falsche Ansatz. Ja, wir geben das Beste, was wir können, halt mit den Ressourcen, die wir haben.
Finden Sie in der Region die Leute, die Sie brauchen?
Schwierig, also definitiv schwieriger als auch schon. Im Moment sind wir relativ gut aufgestellt, würde ich sagen. Wir haben eine gute Auslastung, weil momentan halt die Nachfrage nach Transportmitteln wieder ein bisschen zurückgegangen sind. Ist doch gegenüber jetzt den Nach-Corona-Zeiten ist doch Transportaufträge wieder ein bisschen rückläufig. Aber wenn wir natürlich trotzdem wieder mal neue Leute suchen, wenn wir Abgänge haben, auch natürliche Abgänge, Pensionierungen und so weiter, ist es doch momentan recht schwierig, gutes Personal zu finden.
Das ist ja, wie so viele Firmen sagen, braucht es Initiativen in der Region, muss man mehr machen dort durch? Oder ist es, weil es spezifisch in ihre Branche ist, wo es schwierig ist, Leute zu finden?
Also ich glaube, wir machen schon relativ viel. Also uns liegt natürlich auch eben viel am Herzen, dass wir den Nachwuchs fördern. Wir haben auch immer Lehrstellen, die wir anbieten im Unternehmen, wo wir auch nicht irgendwie verringert haben oder so. Oder im Gegenteil, probieren wir immer wieder auszubauen, auch mal Praktikum anzubieten, um den Leuten Einblick zu geben. Wir haben auch jetzt sogar angefangen, eben mal Quereinsteiger einzustellen und schauen, wie das läuft. Wir müssen einfach für andere Optionen auch offen sein in der Zukunft, denke ich. Aber ich glaube, man muss viel in die Jungen investieren heute und dort probieren, das Interesse auch zu wecken für unsere Branche.
Ihre Branche verändert sich. Nicht in dem Sinn, dass man nicht mehr von A nach B transportiert, aber es wird alles natürlich digitaler. In Interviews, die Sie gegeben haben, die ich gelesen habe, ist es sehr oft um diesen Prozess gegangen. Also Sie haben ein grosses Digitalisierungsprojekt lanciert. Können Sie uns sagen, um was es geht und warum das wichtig ist für Ihre Unternehmung?
Ja, also wir sind jetzt momentan an der Umstellung von unserem Transportmanagement-System, wo wir eben auch ein bisschen moderner werden wollen, wo wir natürlich eine effizientere Abwicklung uns nicht nur erhoffen, sondern auch fordern. Ich glaube, für uns als KMU ist es einfach ein bisschen schwierig, dass wir da eben nicht den Anschluss verpassen. Ich glaube, so grosse Unternehmen, die haben halt da riesen IT-Abteilungen, die sich um solche Sachen kümmern und um nichts anderes als das und die ganze Zeit am Forschen und Entwickeln und Programmieren und so weiter sind. Und wir haben das halt nicht, aber wir wollen auch dort eben nicht den Anschluss verpassen und trotzdem etwas machen, dass wir auch eben unseren Kunden können effiziente Abwicklungen anbieten.
Das wäre meine Frage, das ist immer so schwierig. Also Sie sind in einer kritischen Größe, wo andere eigene Abteilungen haben, die den ganzen Tag neue Konzepte entwickeln. Wie gehen Sie mit dem um?
Also wir haben uns da eben dann auch Hilfe rausgeholt. Wir haben einen externen Berater mal noch angestellt gehabt, wo so ein bisschen vermehrt ist, um zu schauen, was ist überhaupt da rum, was gibt es alles, was können wir da benutzen. Und dann für uns auch geschaut, eben, was würde für uns passen, für unsere Firmengröße, für die Transporte, die wir abwickeln. Und haben da, glaube ich, eine gute Lösung jetzt gefunden und tun das jetzt umsetzen.
Funktioniert die Lösung mit künstlicher Intelligenz? Ist das auch das Thema?
Nein, im Moment noch nicht. Das wird jetzt noch nicht so in unserem Alltag präsent sein im Moment. Aber natürlich sind wir auch dort am Schauen, wie könnte uns das zukünftig helfen. Es gibt natürlich ein paar von unseren Subunternehmen, die schon mit KI in Berührung gekommen sind. Und das verfolgen wir natürlich sehr interessiert.
Wir kommen langsam zurück hier in die Talstation. Zwei Fragen habe ich noch. Ein Zitat. Pro Generation Lambrecht sind immer 100 Mitarbeiter dazugekommen. Ist das bei Ihnen auch so?
Das wird sich noch herausstellen oder noch sehen. Jetzt bin ich erst dreieinhalb, bald vier Jahre jetzt, als CEO tätig. Ich glaube, so viel sind es im Moment noch nicht geworden. Im Moment haben wir noch ein bisschen Stillstand gehabt, aber sicher auch noch mit Corona und so weiter zu tun gehabt. Aber denke, es wäre schon ein Ziel, dass man noch ein Stückchen.
Oder vielleicht müssen sie sogar. Also vielleicht kann man, entweder muss man kleiner werden und effizienter und sich in eine Nische rein tun, oder man muss grösser werden. Ist das Ihr Schicksal, was Sie haben?
Das ist gut möglich. Das wird sich jetzt über die nächsten paar Jahre noch herausstellen. Aber dass wir plötzlich zu einem riesen Konzern werden, das sehe ich natürlich gar nicht. Wir werden natürlich Familienunternehmen bleiben, KMU bleiben und unseren Kunden auch die Serviceleistungen bieten, wo wir bekannt dafür sind. Und ich glaube, das könnten wir auch gar nicht, wenn wir dann eine Riesengröße würden erreichen.
Dann komme ich zur letzten Frage, die ich Ihnen gerne stellen möchte. Was wünschen Sie sich für das Jahr?
Also ich würde mir wünschen, dass unsere Auftragsbücher noch ein bisschen voller werden würden, wieder, die Wirtschaft wieder ein bisschen Aufschwung würde kriegen. Eben, dass wir auch vorankommen in den Verhandlungen zwischen Schweiz und EU, dass dort etwas geht. Und ja, dass wir nicht weitere politische Unruhe, Krisen würden haben oder wieder so etwas Größeres wie eine Pandemie. Da bräuchten wir jetzt gar nicht im Moment. Ich glaube, dass es sonst einfach wieder ein bisschen Ruhe reinkommt und wir wieder können, ja, so arbeiten, wie wir es uns gewöhnt sind.
Gut, nehmen wir das doch als Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns hier in der Sendung gesehen sind. Weiterhin viel Erfolg auf den Weltmärkten, auf See, in der Luft und überall, wo Sie auch sonst unterwegs sind. Ganz herzlichen Dank.
Danke auch vielmals.
Das war es gesehen von Wirtschaft und Air, von dieser Sendung. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, empfehle ich das sehr zu machen. Das ist möglich, kostenlos auf allen gängigen Podcast-Kanälen, Apple Podcast, Google Podcast. Ihr könnt auch die Sendung auf unserer Webseite hören, selbstverständlich. Und das würde uns freuen, weil dann sind wir immer dabei bei spannenden Gesprächen mit interessanten Persönlichkeiten aus der regionalen Wirtschaft. Vielen Dank fürs Interesse und auf Wiederhören.
Wirtschaft on Air. Hören Sie das Wirtschaftsgespräch in luftiger Höhe mit Persönlichkeiten aus der Region Basel. Exklusiv im Gondeli von der Wasserfallenbahn zu Reigoldswil. Eine Kooperation von Prime News und der Handelskammer bei der Basel, die Impulsgeber und Stimme von der Wirtschaft in der Region.